The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 12. August.
Diese ganze Aufführung, die wir in der letzten Woche erlebt haben, war völlig unnötig. Sie war überflüssig. Sie hat das Land nochmal zusätzlich verunsichert.
Der Co-Parteichef der SPD meldet sich im Sommerinterview der ARD zu Wort. Ein Machtwort war das leider nicht. Eher eine Ermahnung an die Truppe. Klingbeil ist genervt.
Aber es geht um die Inhalte, die da drin sind, aber eben auch um den Stil und die Kommunikation. Und das war in der letzten Woche nicht gut. Klare Erwartung, nächste Woche muss der Haushalt in der Regierung fertig werden.
Was war passiert? Naja, auf der Suche nach den fehlenden Milliarden hatte Kanzler Scholz in die Trickkiste gegriffen. Das macht er gern. Ungenutzte Milliarden aus der Zeit der Energiekrise sollten umgewidmet werden. Wir kennen das. Zudem sollten geplante Zuschüsse an die Bahn und an die staatliche Autobahn GmbH in Darlehen verwandelt werden. Das sieht zumindest mal auf dem Papier besser aus. Das Geld wäre nicht weg, nur verliehen. Dann würde es auch nicht unter die lästige Schuldenbremse fallen. Der Finanzminister ließ diese Ideen des Kanzlers durch zwei Gutachter prüfen, wollte ja mal wissen, ob das juristisch diesmal wenigstens wasserdicht ist. Ist es nicht, sagen die Gutachter. Lindners Interpretation ist also klar, nein, so geht es nicht und deshalb winkt er das auch nicht durch.
Ich habe mich einmal auf einen Koalitionskompromiss eingelassen, der wackelig war und der von Karlsruhe verworfen worden ist. Das passiert mir kein zweites Mal.
Die SPD würde am liebsten erstens, dass der Finanzminister Ruhe gibt, zweitens, dass er die Steuern erhöht und die Schuldenbremse endlich wieder aussetzt. Hauptsache, die Kohle kommt rein. Am Wochenende stellte Lindner zum Ärger der SPD bei ProSieben sogar noch mal klar, dass das alles nicht mit ihm geht.
Es gibt keine Option, die Steuern für die arbeitende Bevölkerung und die Betriebe zu erhöhen. Keine Option ist es auch, Notlagenbeschlüsse bei der Schuldenbremse vorzunehmen.
Der Kanzler schaltete sich daraufhin aus dem Urlaub ein. Im Interview mit Zeit Online sagte er, Zitat, es bleibt ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte. Zitat Ende. Naja, das war Kommunikation für eine einzige Zielgruppe, für den Finanzminister. Der allerdings nimmt die Kritik gar nicht an. Er fühlt sich nicht angesprochen. Bis Freitag ist jetzt also noch Zeit, die Differenzen aus der Welt zu schaffen. Dann muss die Regierung dem Bundestag, der das Budgetrecht besitzt, den Haushalt übergeben. Ein Haushaltsentwurf, den gemacht wird das Budget nachher im Parlament. Das ganze Gezänk wird und hat bislang auch schon nur Verlierer produziert. Da helfen auch die Ermahnungen des SPD-Chefs wenig. Die Wähler haben keine Lust auf eine Regierung, die nicht mal ihre Finanzen regeln kann. Der Telekom-Vorstandsvorsitzende Tim Höttges sagte dazu im Gespräch, das Sie in voller Länge auf thepioneer.de nachhören können. Er sagte über das Problem der Politik das Folgende.
Die ganzen Politiker, die ich treffe, haben alle das Herz am richtigen Fleck. Das sind alles gute Demokraten und das sind alles Menschen, die irgendwo das Richtige für uns als Bürger machen wollen. Aber das Problem ist die Dysfunktionalität unseres Systems. Das ist das Problem.
Oder um es mit Blick auf die Ampel mit Albert Einstein zu sagen, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Unsere weiteren Themen heute Morgen. André Schwemmlein ist der Chef des deutschen Erfolgsstartups Flixbus. Und mit unserem Wirtschaftschef bei The Pioneer, Christian Schlesiger, spricht er über neue Investoren, über Mobilität und die Politik.
Die größte Herausforderung, die wir in Europa haben gerade, ist Wirtschaft und der Ukraine-Krieg.
Anne Schwedt in New York analysiert die Kommentare zur amerikanischen Notenbank, die jetzt die Wahlkämpfer Trump und Harris geäußert haben. Ein Dorf in Tansania beschäftigt uns heute Morgen, denn dort druckt man sich die Zukunft quasi aus und ein amerikanischer Fernsehstar dankt einer bayerischen Familie, die ihn aufgegabelt hat, nachdem er sich verlaufen hatte.
Every day I get you. To get on the bus takes me to you.
The Who besang in den 70ern The Magic Bus. Ein Bus, der den Sänger zu seiner Geliebten fährt. Dass der Bus magisch war, könnte auch mit halluzinogenen Erlebnissen der Hippie-Band zusammenhängen.
I'm so nervous, I just sit and smile. Your house is only another mile.
Das Busfahren an sich hat an Reiz bis heute nicht verloren. Das sieht man auch am Erfolg des deutschen Startups Flix, das weltweite Fahrten vermittelt. Mit 5000 Flix-Bussen, zuweilen auch mit der Flix-Bahn, kommen Menschen von A nach B, unter anderem in Europa, in Indien, in Amerika, in Chile und vielen anderen Ländern. In Deutschland fährt der Flix-Train kostengünstiger als die Konkurrenz der Deutschen Bahn. Über 5000 Menschen. Auch eine interessante Zahl, arbeiten mittlerweile für Flix. Jetzt sind auch noch neue Investoren an Bord, ein Private Equity Fonds aus Schweden und der deutsche Unternehmer Klaus-Michael Kühne aus Hamburg übernehmen 35% an Flix für geschätzte 900 Millionen Euro, manch einem sein Ganzes. Wohin steuert eigentlich diese Firma Flix? Was ist das Ziel der Reise? Christian Schlesiger, unser Wirtschaftschef bei The Pioneer, hat beim CEO André Schwemmlein einfach mal durchgeklingelt. Hier das Gespräch.
André Schwemmlein von Flix. Hallo, Herr Schwemmlein.
Hallo, Herr Schlesiger.
Herr Schwemmlein, Sie haben zwei neue Investoren an Bord Ihres Unternehmens. Der schwedische Finanzinvestor EQT und der Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne übernehmen rund 35% der Anteile von Flix. Warum war das eigentlich nötig?
Für uns war es absolut der richtige Schritt. Wir sind immer bei allen Kapitalmaßnahmen am Ende darauf fokussiert, dass wir unsere Strategie umsetzen können. Wir haben die Transaktion gemacht, um unser Balance Sheet zu stärken und sind jetzt in einer noch besseren Position. Wir wachsen profitabel und das machen wir jetzt noch auf einer viel besseren Kapitalbasis.
Davor war ja auch lange von einem Börsengang spekuliert worden. Warum haben Sie sich eigentlich gegen den Börsengang entschieden? Ist Ihnen der Kapitalmarkt da zu kurzfristig?
Wir haben uns ja nie zu den IPO-Gerüchten geäußert und wollen das jetzt auch in Zukunft nicht machen. Wir haben aber immer verschiedene Finanzierungsoptionen in Betracht gezogen. Am Ende geht es uns darum, die Strategie umzusetzen, Unabhängigkeit zu bewahren und profitabel zu wachsen. Und da hat sich jetzt die Transaktion mit EQT und Kühne als die beste Option angeboten. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das so gemacht haben. Und das war also weniger eine Entscheidung gegen irgendeine Option, sondern für die beste Option für Flix.
Es wird auch spekuliert, dass Sie sich möglicherweise gegen eine Börse, gegen den Börsengang entschieden haben, weil dieses Zuggeschäft eigentlich gar nicht so vermittelbar ist, dem Kapitalmarkt. Also Züge sind teuer, das ganze Geschäftsmodell ist schwerfällig. Ist das so, dass da das Zuggeschäft vielleicht am Ende auch für Ihre Investment-Story gar nicht so sexy war?
Die Strategie, die wir verfolgen, sei es Busse, die wir global umsetzen und quasi jetzt auch neue Länder gestartet, aber auch Flix Train, was eine entscheidende Säule für die Zukunft von Flix ist, haben wir so allen Investoren, die interessiert waren an Flix, erzählt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gutes inhaltliches Feedback darauf bekommen und unsere Strategie ist auch etwas, was nicht nur einerseits gut verständlich ist, sondern auch sehr stringent und wir zeigen ja auch in den Zahlen, dass wir das liefern. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir auch in den nächsten 5 oder 10 Jahren, egal in welchem Umfeld, zeigen werden, dass die Strategie richtig ist, so wie es die letzten Jahre eben auch war.
Wie läuft eigentlich der Flix-Train?
Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir auf Flix-Train erreichen. Auf der einen Seite wachsen wir kontinuierlich, haben jetzt auch das größte Netz, das es privat je gab, bekannt gegeben und werden auch in Zukunft weiter wachsen. Wir erreichen eine sehr hohe Auslastung, gerade durch unsere Technologie, können dadurch auch erschwingliche Preise bieten, schlagen da die DB natürlich auch deutlich preislich, setzen längere Züge ein, um mehr Umsatz pro Fahrt zu generieren und haben auch Features wie eben eine Sitzplatzgarantie, die uns differenzieren.
Nehmen Sie mich mal mit, so in 10 Jahren im Voraus. Ihre Züge sind ja oftmals Gebrauchtzüge, um halt auch diesen niedrigen Preis zu rechtfertigen. Werden Sie denn dieser Strategie treu bleiben oder kommt dann vielleicht irgendwann auch mal so ein Hochgeschwindigkeitszug, der dem ICE Konkurrenz macht, auch von der Qualität, von der Anmutung her? Sowas gibt es ja in Italien. Ist das etwas, was Ihnen auch vorschwebt?
Wenn Sie auf die Qualität des Angebots schauen, ist es natürlich eine Vielfalt an Themen, die relevant sind. Das eine ist Fahrzeit, das andere ist Taktfrequenz und das dritte ist das physische Produkt. Ja, und wir haben gute Fortschritte auf dem Thema Fahrzeit gemacht. Da geht es sicherlich noch mehr, dass wir überall auf ICE-Zeiten kommen. Und da gehört dann, wenn Sie jetzt 10 Jahre Perspektive haben, genauso wie Sie es gesagt haben, da gehört dann auch das physische Produkt dazu. Das heißt, auch da wollen und werden wir in den nächsten 10 Jahren einen Schritt nach vorne machen, damit es wirklich ein komplettes zweites Netz ist, das aber nicht den zweiten ICE bauen soll, sondern ein alternatives Angebot, das eben dann auch neue Kunden für die Schiene gewinnt.
Heißt, wie sieht der Flixzug der Zukunft aus?
Wir werden unseren Stärken da treu bleiben. Das heißt, wir werden auf der einen Seite schnelle Fahrzeiten, günstige Tickets, jeder kriegt einen Sitzplatz, aber eben auch ein einheitliches Produkt. Das heißt, wir wollen wirklich Zug für die Masse machen. Das heißt, jeder soll die Alternative haben, Zug zu fahren. Günstige Preise. Basic ist in dem Sinne, wir bringen Menschen günstig und schnell von A nach B. Wir werden sicherlich Sachen weglassen, wie vielleicht ein Bordbistro oder eine erste Klasse. Genauso wie es das im Flixbus auch nicht gibt. Denn wir wollen uns auch differenzieren vom ICE. Das ist ein gutes Produkt und wir wollen das nicht neu erfinden, sondern wir wollen das Neues in den Markt bringen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihr Kerngeschäft zu sprechen kommen. Das ist nun mal der Busmarkt. Die Vermittlung von Busfahrten. Die neuen Miteigentümer sind da wahrscheinlich vor allem auch an diesem Geschäft interessiert. Da sind sie schon international expandiert. Wo sind denn eigentlich noch die Lücken im internationalen Busmarkt?
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Wenn ich auf unser Europageschäft schaue, da finden wir immer noch Lücken. Natürlich gibt es Dinge, wo wir expandieren können. Wir sind gerade in Norwegen gestartet. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der erste Markt, den man sich nimmt, wenn man ein Busgeschäft neu startet. Aber es ist ein attraktiver Markt, den wir gut finden und wo wir gut gestartet sind. Aber wir finden auch in unserem bestehenden Netz immer noch neue Verbindungen, Strecken, die nie angeboten wurde, weil es keiner mit der Technologie und den Daten lösen konnte, was wir lösen können. Das heißt, in unserem Bestand können wir durchaus noch wachsen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, die großen Märkte sind einfach die globalen Emerging Markets. Ja, wenn ich auf Brasilien schaue und Chile oder sogar auf Indien, das sind einfach gigantische Busmärkte. Das heißt, das Wachstum ist für uns quasi unlimitiert, in dem Sinne verfügbar.
Da sind Sie auch schon gestartet, ne?
Genau, wir haben Chile letztes Jahr gestartet, Ende letzten Jahres, und Indien Frühjahr diesen Jahr. Das sind jetzt knapp ein halbes Jahr in Indien, noch nicht mal ein halbes Jahr aktiv, rund um Delhi. Und sind sehr, sehr zufrieden. Nachfrage ist stark. Es gibt viele Busunternehmen, die mit uns arbeiten wollen. Das heißt, wir sind sehr optimistisch, dass wir das Flixbus-Erfolgsmodell aus Europa eben auch in den Schwellenländern umsetzen können.
Welcher Markt ist denn der Markt, der eigentlich am besten läuft?
Ich bin mit dem Geschäft, das wir in Europa haben, sehr, sehr zufrieden. Und wir sind ja auch in unserem zweiten großen Segment in Nordamerika aktiv, wo wir mit Greyhound eine große Transformation stemmen. Und da wollen wir auch zeigen, dass im Prinzip Nordamerika ein zweites Europa wird für uns, sowohl was den Geschäftserfolg angeht, aber auch die Positionierung von Bus in dem Markt.
Ja, wie blicken Sie eigentlich auf die US-amerikanische Wahl, die jetzt im November stattfindet? Hat das eigentlich Auswirkungen auf Ihr Business? Welchen Kandidaten oder welche Kandidatin, also Donald Trump oder Kamala Harris, wünschen Sie sich?
Da gibt es natürlich zwei Antworten. Die eine ist die vom quasi Unternehmer in den USA, der das vielleicht rational einfach nur aus was ist gut fürs Geschäft beurteilen würde. Fairerweise ist es da ein bisschen ausgeglichen. Ja, am Ende ist im Moment, muss man fairerweise sagen, USA einfach ein sehr guter Markt, um Geschäft zu machen, Innovation voranzutreiben und Märkte voranzubringen. Das ist was, was mir manchmal in Europa fehlt. Und es wird sich weder unter Republikanern noch unter Demokraten ändern. Das wird weiter viel Momentum in den USA sein. Von daher kann ich als Unternehmer in den USA sagen, kann mir wahrscheinlich ein bisschen egal sein, wer gewählt wird.
Okay, und dann gibt es ja noch den persönlichen André Schwemmlein.
Ja, Sie kennen mich jetzt auch schon eine Weile. Ich bin ein politischer Mensch und habe da natürlich eine Meinung. Und ich kann das ganz klar aus europäischer Perspektive beantworten. Ja, mir ist das die größte Herausforderung, die wir in Europa haben gerade, ist Wirtschaft und der Ukraine-Krieg. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich gut dastehen und wir müssen diesen Krieg gewinnen. Und ich sage ganz bewusst wir, die Ukraine führt den Krieg, den wir als Westen führen. Und da hoffe ich, dass die USA, so schade wie es ist, dass wir als Europäer dazu nicht in der Lage sind, als Schutzmacht oder als Stützpfeiler eben uns unterstützt. Und da sehe ich gerade mehr Tendenz, dass die Demokraten da die unterstützende Rolle haben, die wir brauchen in Europa. Und dementsprechend habe ich da eine Präferenz als europäischer Staatsbürger und dementsprechend Auch eine gewisse Präferenz für Demokraten. Aber am Ende müssen wir Europäer sowohl unsere Wirtschaft als auch unsere eigene Sicherheit am Ende selbst lösen. Da wird keiner uns mehr retten in den nächsten 10, 20 Jahren.
Ich sage ganz herzlichen Dank, André Schwemmlein.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Flix ist übrigens auch nominiert für den Pioneer Award rund um unsere MyWay, dem Strategiegipfel der Familienunternehmer. Den Link und alle Infos finden Sie in den Shownotes. Das wird eine große Sache, auch eine große Sause. Abends mit Musik und unseren beiden Schiffen auf der Spree. Also wer Lust hat, schaut da mal rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der MyWay treffen. Ich gehe jetzt weiter mit Ihnen auf eine Reise in eine Welt, die furchterregend, die mächtig und die vor allem unsichtbar ist. Es sind Parallelstrukturen auch in unserem Land. Im Schatten von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sind sie entstanden. Sie halten sich nicht nur, sie expandieren.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel.
Finanzkriminalität.
Abhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Nachdem es in der vergangenen Woche in diesem The Pioneer Original um den Menschenhandel ging, beleuchtet die neueste Folge ein Geschäft, das sehr, sehr blutiges Geld abwirft, den Drogenhandel. In der ersten Ausgabe geht es nach Mexiko. Das Land ist berühmt für seine Sehenswürdigkeiten, seine Kultur, naja, und dann eben auch für mächtige Drogenkartelle. Eines der bekanntesten ist das Sinaloa-Kartell. Gemeinsam mit dem Lateinamerika-Korrespondenten Klaus Ehringfeld beleuchtet meine Pionierkollegin Josie Müller die Machenschaften des Sinaloa-Kartells, das auch berühmt ist durch den ehemaligen Drogenboss Joaquin Guzman alias El Chapo.
Auf Druck und mit Hilfe der USA wird dennoch ein weiteres Zeichen gesetzt. 2016 stürmt ein Sonderkommando das Haus von Sinaloa-Chef Guzman. Eine Helmkamera filmt mit. El Chapo wird auf der Flucht gestellt und anders als zuvor an die USA ausgeliefert. Doch auch er setzt noch ein Zeichen. Der für die Auslieferung zuständige Richter in Mexiko wird in aller Öffentlichkeit erschossen. Das Sinaloa-Kartell ist nach Chapos Festnahme nicht zerfallen. Familie und Führungspersonal haben es unter sich aufgeteilt. Sie konkurrieren unter einem Dach, erschließen neue Märkte unter einer Marke, aber über ein System vieler kleiner Akteure. Vom Prinzip her läuft es ein bisschen so wie bei Starbucks, McDonald's oder Pizza Hut.
Das Kartell hat dann in bestimmten Bundesstaaten kleine Banden wie Franchise-Nehmer operieren und dann mit dem Logo des Sinaloa-Kartells aktiv sind oder mit dem Logo des Konkurrenzkartells aktiv sind, aber die sind gebunden an sozusagen die großen Dachorganisationen, die Franchise-Geber. Und dann kommt das Kilopaket mit einem Stempel von dem einen Kartell oder von dem anderen Kartell, für das sie das dann verkaufen. Und denen müssen sie dann ihren Anteil zahlen. Also du hast hier kleine Banden, von denen auch immer wieder neue auftauchen, die man gar nicht kannte. Aber letztlich als großes Franchise-Unternehmen funktioniert das alles übergeordnet als Sinaloa-Kartell. Und die sind in ganz Lateinamerika tonangebend.
Die ganze Episode sowie alle weiteren Ausgaben dieser Unterwelten-Reihe hören Sie als The Pioneer. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Sie werden sehen, das bringt garantiert Erkenntnisgewinn.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da horchen die Anleger heute in Richtung amerikanischer Wahlkampf. Warum? Ja, das weiß Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die beiden Präsidentschaftskandidaten, Anne, Donald Trump und Kamala Harris, haben sich zur Fed geäußert. Was spielt die Notenbank denn auf einmal für eine Rolle in diesem Rennen?
Ja, die Fed ist ja aktuell, was das ganze Wirtschaftsgeschehen, aber auch was die Börse betrifft, echt sehr mächtig, weil die ganze Debatte und Strategie rund um die Zinsen hat gerade mehr Einfluss auf die Wirtschaft und die Aktienkurse als die Politik tatsächlich. Und Donald Trump passt das natürlich gar nicht. Er sagte jetzt, dass wenn er Präsident wird, er bei Zinsentscheidungen gefragt werden soll. Außerdem sollen Vorschläge zur Bankenregulierung vom Weißen Haus geprüft werden. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sieht das aber komplett anders. Sie ist der Meinung, dass die Fed unabhängig bleiben soll. Sie werde sich nicht in die Zinsentscheidungen einmischen, sollte sie Präsidentin werden. Sie sagte, die Unabhängigkeit der Notenbank sei von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaftspolitik des Landes. Also sehr unterschiedliche Ansätze der beiden Kandidaten und insofern könnte es also auch für die Börse besonders relevant werden, wer von den beiden tatsächlich gewinnt.
Und was wird noch wichtig für die Anleger in dieser Woche?
Diese Woche sind alle Augen auf neue Wirtschaftsdaten gerichtet. Das wird besonders wichtig, weil davon abhängt, ob sich die Korrektur am Markt fortsetzt oder ob wir den Boden erreicht und überwunden haben und es jetzt wieder nach oben geht. Am Mittwoch gibt es die neuen Inflationsdaten von Juli und am Donnerstag die Einzelhandelsverkaufsdaten. Die Arbeitsmarktdaten waren ja zuletzt echt schlecht ausgefallen und das hatte dann die Angst ausgelöst, dass wir auf dem Weg in eine Rezession sein könnten. Wenn die Inflationsdaten jetzt gut ausfallen, könnte das die Anleger wieder optimistischer stimmen. Abgesehen davon gibt es auch einige wichtige Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor, nämlich unter anderem von Walmart, Home Depot und Alibaba. Wird also echt eine spannende Woche, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Tansania in Afrika als wenig fortschrittlich angesehen wird. Und das scheint nicht ganz richtig zu sein. Denn dort werden gerade aufregende Innovationen vorangetrieben, die auch für uns mustergültig sein könnten. Wie zum Beispiel der Bau eines Dorfes aus einem großen 3D-Drucker. Westlich von der Großstadt Dar es Salaam soll das 3D-gedruckte Projekt entstehen. Hope Village, Dorf der Hoffnung heißt es. Dabei kooperieren ein internationales Architekturbüro mit der Wohltätigkeitsstiftung One Heart. Sie stellen in einem YouTube-Video ihre Vision vor.
The village will include safe family housing, a school, childcare and skills training. But at its heart, a new community building will serve as a central meeting point for residents and also the local community.
Hope Village soll zu einem Ort werden, der Kindern ohne Eltern, Kindern ohne Perspektive, Ausbildungsstätten, eine Community, vor allem aber ein neues Zuhause bietet. Beim Bau des Gemeindezentrums, das ja als Herzstück dieses geplanten Dorfes funktionieren soll, werden nicht etwa Beton oder Ziegelstein verwendet, auch keine Stahlkonstruktion, sondern ein eher unerwarteter, aber dafür sehr nachhaltiger Baustoff. Erde nämlich. Also Sand, Kieselsteine, Lehm, Ton, das, was der Boden in diesem Dorf in Tansania so hergibt.
The walls will be 3D printed with earth. This would, of course, give the building a really low carbon footprint.
Ein 160.000 Euro teures Drucksystem wird mit dieser Erde aus der Region gefüttert und dann mit ein paar anderen Materialien in ein formbares, atmungsaktives Material verwandelt und dann in feste Steine gepresst. Diese Elemente kommen dann baufertig aus diesem 3D-Drucker. Und wenn das Bauwerk einmal fertig ist, könnte es zu einem Symbol dafür werden, dass Fortschritt und Tradition eben doch zusammengehen. Und das Ganze, dieses Village of Hope, liefert möglicherweise eine Blaupause für nachhaltiges Bauen, nicht nur in Tansania, sondern auch bei uns.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man in den oberbayerischen Wäldern anscheinend auch auf verwirrte amerikanische Prominenz treffen kann. Nicht nur auf Braunbären. Auf Prominenz wie zum Beispiel den Late-Night-Moderator Jimmy Fallon. Der wollte sich am schönen Tegernsee eine kleine Auszeit gönnen und in der Natur wandern. Doch die entspannte Wanderung endete mit einem orientierungslosen US-Superstar ohne Handy-Akku. Das erzählt der Entertainer in einem TikTok-Video.
I just want to tell you a quick story. I'm in Bavaria right now. Okay, I'm calling this story Lost in Bavaria.
Fast 2 Stunden vom Hotel entfernt, Wahnsinn, irrte er in der bayerischen Idylle herum.
And I just kept walking and I ended up just going in someone's yard and I don't know where I am. I'm lost. Completely lost.
Irgendwann stieß er auf eine Autowerkstatt, die der Familie Ewart Walbesloh gehört. Das war seine Rettung, diese Familie.
And I see this auto body shop and I go over and I go, I'm so sorry to bother you guys. I go, oh, how can I help you? Very nice. And he goes, you look a little bit like Jimmy Fallon. And I go, yeah, I am. That's me.
Tja, und wenn man Jimmy Fallon heißt, dann ist sogar ein privater Fahrservice im Cabrio zurück ins Hotel drin. Nach diesem Erlebnis jedenfalls spricht Jimmy im TikTok seinen Dank für die Familie aus.
And they gave me a ride back to the hotel. So I'll say thanks again to Leon, thanks to Mom. I'll never forget you guys. And you were just nice people. And it's always great to see nice people. I'll never forget it. Thank you, thank you, thank you. You have all my info, so please come to the Tonight Show if you're in the States, if you're in New York City. I'd love to take care of you guys. And yeah, that was cool.
Er lädt sie sogar zu seiner Late-Night-Show ein. Schließlich war das ein Abenteuer, das auch ein Jimmy Fallon so schnell nicht vergessen wird. Ganz im Sinne des Coldplay-Songs Adventure of a Lifetime. Turn your magic on. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Und alle, die in Bremen oder im Umland von Bremen wohnen, die möchte ich am Mittwochabend sehen, wenn wir mit dem Klartext-Express in die Freie und Hansestadt kommen. Ein paar Tickets, habe ich gehört, sind noch zu haben für diese Abendveranstaltung. Alles, was gesagt werden muss, muss raus. Wir sind da mit Dagmar Rosenfeld. Wir sind da mit Chelsea Speaker, mit Sigmar Gabriel, mit Diana Kinnert und vielen anderen aus unserem Team und wollen mit Ihnen sprechen über die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Mittwochabend in Bremen. Wir sehen uns. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. There came a love again.